euch mal zu sehen. Sonst sind wir ja immer schon draußen, wir sind immer schon weg, wenn ihr anfangt. Und wir freuen uns über das, was Gott tut, auch bei euch. Wir haben heute Morgen einen genialen Gottesdienst gefeiert. Wir erleben Wachstum. Ich sage das euch mal, dass ihr ein bisschen kennenlernt, uns kennenlernt auch. Wir waren heute 170 Leute, heute Morgen in unserem Gottesdienst. Wir freuen uns über Menschen, die zu Jesus finden. Wir hatten heute Morgen zwei Personen, oder wir haben mehrere Leute, die zum ersten Mal da waren, aber zwei Personen, die das erste Mal in unserem Gottesdienst waren. Und zwei von ihnen haben ihr Leben Jesus übergeben. Sie waren noch nie in einem Gottesdienst, wie wir ihn feiern, haben noch nie das so in der Freikirche erlebt. Eine ist eine Schauspielerin und die andere wurde auf einer Party von einer unserer Gemeinden eingeladen. Das erste Mal da und Gott hat sie berührt, begegnet und sie haben ihr Leben Jesus geschenkt. Und dafür tun wir das, oder? Dafür bauen wir Gemeinde, dafür sind wir Sonntag für Sonntag zusammen, damit Menschen Jesus persönlich kennenlernen. Und das begeistert mich immer wieder. Das ist das größte Geschenk, das ist die größte Freude, wenn Menschen ein ganz persönliches Ja zu Gott finden und ihr Leben Jesus übergeben. Heute Nachmittag möchte ich mit euch in eine Schriftstelle gehen und das ist die Geschichte von Lazarus. Wir feiern ja bald Ostern, also es passt irgendwie mit Lazarus. Die Geschichte von Lazarus. Lazarus war ein guter Freund von Martha, Maria und Jesus. Und als Lazarus krank war, haben Martha und Maria zu Jesus gesagt, hey, dein Freund Lazarus ist krank, du musst rüberkommen, du musst für ihn beten. Und Jesus hat gesagt, hey, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern diese Krankheit ist zur Herrlichkeit Gottes. Und Jesus hat sich nicht auf den Weg gemacht und er ist nicht gleich zu Lazarus gerannt, sondern Jesus ist seinem Business nachgegangen, so wie immer. Und irgendwann wurde ihm die Nachricht überbracht, dass Lazarus gestorben ist, dass er tot ist. Und dann hat Jesus sich aufgemacht und jetzt lese ich aus Johannes 11 und ich lese einige Verse, damit wir so in die Geschichte kommen, aus Johannes 11 von Vers 32, wo Jesus war. Also Jesus kommt der Sache entgegen und dann heißt es, als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagten zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sprachen die Juden, siehe, wie lieb er ihn gehabt. Einige aber von ihnen sagten, konnte dieser, der die Augen der Blinden öffnete, nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun wieder in seinem Inneren erzürnt, kommt zur Gruft. Es war eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Die Schwester des Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist 4 Tage her. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Sie nahm nun den Stein weg, Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Aber ich wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der Volksmenge willen, die hier umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen, an Händen, mit Grabtüchern umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn. Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Jesus, wir bitten dich, dass du dein Wort segnest und dass du durch dein Wort zu uns redest, im Namen Jesus. Amen. Hier ist mein erster Gedanke. Gott hat einen Plan und Gott hat eine Berufung für unser Leben. Als Jesus hört, dass Lazarus krank ist, sagte und Maria und Martha schickten jemanden zu Jesus, da sagte Jesus zu Maria und Martha oder er ließ ihn ausrichten, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Herrlichkeit Gottes. Jesus spricht eine Berufung, Jesus spricht einen Plan aus über das Leben von Lazarus und letztendlich auch über Maria und Martha. Und in gleicher Weise ist das mit unserem Leben. In gleicher Weise ist das mit deinem Leben und mit meinem Leben. Gott hat einen Plan. Gott hat eine Zukunft für unser Leben. Gott hat Berufung für unser Leben. Gott spricht etwas Positives hinein. Gott spricht etwas über die Zukunft für unser Leben. Gott spricht Hoffnung für unser Leben. Wenn du Gott fragst, was der Plan ist für dein Leben, was sein Plan ist für dein Leben, dann wird sein Plan sein Hoffnung und Zukunft. Ja, in den Alten Testament lesen wir, dass Gottes Gedanken viel höher sind, viel besser sind als unsere Gedanken. Gedanken der Hoffnung und der Zukunft hat er. Und das, was Gott für unser Leben hat, das ist der Plan für Gott, für diese Gemeinde hier, ist, dass Gott gute Gedanken hat, gute Pläne und gute Absichten hat. Seid ihr damit einverstanden? Gott hat gute Gedanken. Gott hat gute Absichten für unser Leben. Und das ist fantastisch. Und das ist das, was er immer widerspricht. Jesus ist gekommen, um Leben zu bringen. Jesus ist gekommen, um Erlösung zu bringen. Und selbst wenn Jesus es hört und wie Martha und Maria zu Jesus schicken lassen haben und hört, dass Dinge nicht so gut ist, das, was von Jesus kommt, ist, hey, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern diese Krankheit ist zur Herrlichkeit Gottes. Und manchmal in unserem Leben erleben wir, dass Dinge nicht so funktionieren, wie wir sie denken, wie wir sie gerne hätten. Als Martha und Maria erleben, dass ihr Bruder Lazarus krank wird, haben sie gesagt, hey, das ist nicht so, wie wir uns das vorstellen. Als Josef, denkt an Josef. Josef hat diesen fantastischen Traum von Gott. Diesen Traum, den er seinen Brüdern und den er seinem Vater erzählt. Aber Josef hat diese Berufung. Er hat diesen großartigen Traum von Gott. Und was passiert dann? Josef wird von seinen eigenen Brüdern verraten oder, wie soll man sagen, entführt, verkauft als Sklave. Josef kommt in das Haus Potiphars, wird falsch angeklagt. Josef kommt in das Gefängnis, wird vergessen im Gefängnis. Wie muss Josef darüber nachgedacht haben oder wie waren seine Gedanken, als er darüber nachgedacht hat, wow, Gott hat einen guten Plan für mein Leben. Ist es nicht oft so, dass wenn Dinge in unserem Leben nicht ganz so laufen, wie wir uns das vorstellen, dass wir oft denken, wow, Gott, du hast deinen Plan vergessen. Gott, wo bist du? Gott, warum lässt du das zu in meinem Leben? Aber Jesus spricht etwas hinein. Jesus spricht zu Martha und Maria und sagt, diese Krankheit ist nicht zum Tod. Aber als Jesus kommt und Martha und Maria begegnet, das Erste, was Martha und Maria sagen, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre das nicht passiert. Und sie haben alles vergessen von der Berufung, von dem Plan, den Jesus hatte. Jesus hat doch gesagt. Hat Jesus nicht gesagt, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Herrlichkeit Gottes? Wie oft, darf ich dich fragen heute Nachmittag, wie oft in unserem Leben, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn es mal nicht so gut geht, dass wir gleich unsere ganze Berufung vergessen, dass wir gleich den ganzen Plan Gottes vergessen, dass wir alles zur Seite legen und denken, Gott, wo bist du, warum lässt du das zu? Anstatt festzuhalten an dem, was Gott uns versprochen hat. Und ich glaube, das Erste, was wir wirklich verstehen müssen in dieser Geschichte ist, dass Gott einen Plan und eine Berufung für unser Leben hat. Und ich möchte dir zurufen heute Nachmittag, egal wie deine Umstände sind, egal wie deine Situation ist, egal wie deine Schmerzen sind, egal was du gerade durchlebst, Gott hat einen Plan und Gott hat eine Zukunft für dein Leben. Amen. Komm, und das ist der Moment, wo die Gemeinde sagt, Amen, das stimmt. Gott hat einen fantastischen Plan, Gott hat fantastische Gedanken für unser Leben. Aber hier mein zweiter Gedanke ist, wir stellen oft die Schuldfrage. Martha kommt zu Jesus und Maria, beide kommen nacheinander zu Jesus und beide sagen zu Jesus das Gleiche. Sie sagen, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre das nicht passiert. Ganz ehrlich, wenn du dein Leben anschaust, wie oft hast du Jesus gesagt, Jesus, das hättest du nicht zulassen müssen. Wo warst du? Wenn du hier gewesen wärst, wäre mir das nicht passiert. Jesus, wenn du aufgepasst hättest, dann wäre das hier nicht schiefgegangen. Kennen wir das nicht aus unserem Leben? Ich kenne das aus meinem Leben. Ich kenne das, dass ich manchmal denke, Jesus, kann ich das übernehmen? Ich weiß besser, wie man das macht. Jesus, wenn du hier gewesen wärst, Jesus, wenn das so gelaufen wäre oder so gelaufen wäre, so oft stellen wir die Schuldfrage. Aber bei Jesus geht es nicht um die Schuldfrage, sondern Es geht um die Bezahlung der Schuld.
Jesus ist nicht gekommen, um uns die Schuldfrage zu stellen,
sondern Jesus ist gekommen, um die Schuld wegzunehmen. Und wir müssen Jesus nicht sagen, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, sondern wir dürfen frei sein von Schuld.
Ihr wisst, wir haben dieses fantastische Gebäude hier und wir sind Gott so dankbar, dass wir hier sein dürfen. Als wir wir sind 2009 als Familie hierher gezogen. 2010 haben wir angefangen, die Gemeinde zu gründen und es war wirklich meine Frau und ich und unsere vier Kinder, als wir angefangen haben, die Gemeinde zu gründen. Und wir sind wirklich dankbar, dass wir heute so viele Menschen sein dürfen in der Gemeinde. Wir sind dankbar für das, was Gott getan hat. Aber als wir 2011 hier reingezogen sind, da waren wir ungefähr so eine Gruppe, wie wir heute Nachmittag sind. Wir waren eine kleine Gruppe und wir mussten damals jeden Monat 5.000 und etwas über 5.000 Euro Miete zahlen. Mittlerweile, ihr wisst es vielleicht nicht, aber wir zahlen viel mehr als 5.000. Die Miete ist gestiegen jedes Jahr. Und mittlerweile zahlen wir über 8.000 Euro jeden Monat Miete, damit wir hier in diesen Räumlichkeiten sein können. Und es war einfach so, dass die Spannung unglaublich groß war für uns und der finanzielle Druck unglaublich groß war. Und wir haben viele Unterstützer gehabt am Anfang, wir sind Schritte gegangen, wir sind Glaubensschritte gegangen. Und meine Frau und ich haben sehr viel investiert von dem, was wir hatten, einfach von unserem Privaten immer wieder reingegeben, weil wir ein Herz hatten, es Gemeinde zu bauen. Und irgendwann wurde uns geholfen und dann wurde der Druck immer größer. Und irgendwann hatten wir über 25.000 Euro, die wir dem Vermieter schuldeten. Und der Vermieter war nicht happy. Und könnt ihr verstehen, ne? Und dann haben Menschen mich oft gefragt, ja Mensch Jürgen, wie ist denn das so mit Gemeindegründung? Und ich habe den meisten Leuten habe ich gesagt, wow, Gott ist wirklich gut und wir haben Gemeinde gegründet, es sind mehr Leute da und Leute bekehren sich. Und dann habe ich immer gesagt, aber ich glaube, wir haben Fehler gemacht, wir sind zu früh hier reingezogen. Wir haben zu früh uns eine große Last aufgenommen wegen den Finanzen. Und ich habe immer die Schuld auf mich genommen, ich habe einen Fehler gemacht. Und irgendwann sprach Gott zu mir und sagt, Jürgen, ich habe euch gesagt, dass ihr hier reingehen sollt und ich habe gesagt, dass ich für das Geld sorgen werde. Nimm nicht die Schuld. Ich war genau wie Martha Maria. Ich sage mir, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, ich habe immer die Schuldfrage gestellt und ich habe die Schuld auf mich genommen und dann habe ich irgendwann Buß getan und gesagt, Jesus, du hast gesagt, wir sollen hier sein und du wirst für das Geld sorgen. Und dann hatten wir ein Gespräch mit unserem Vermieter. Und an dem Tag, wo wir das Gespräch hatten, sprach Gott zu mir, dass ich das Losungswort für den Tag lesen sollte. Ihr kennt das Losungsbuch, da gibt es jeden Tag einen Bibelvers. Ich lese das normalerweise nicht, das Losungsbuch. Habe ich mir das bei meinem iPhone runtergeladen, das Losungsbuch für den Tag. Und dann las ich das Wort für den Tag und da hieß es, Jerusalem, Jerusalem, deine Schuld ist dir vergeben, es ist Zeit der Gnade. Ich dachte, wow, das ist ein tolles Wort. Und dann sprach Gott zu mir, Jürgen, wenn du in das Meeting mit dem Vermieter gehst, dann möchte ich, dass du das Wort liest. Ich dachte, oh wow, Gott, meinst du das ernst? Und dann ging ich in das Meeting und das war da hinten in meinem Büro. Und dann hatten wir das Meeting und dann saß der Herr und die Dame saßen da bei mir. Und dann sagte ich, ich hoffe, das ist okay. Ich würde gern das Wort, das Losungswort für den Tag lesen. Wir sind ja hier in der Kirche. Und wäre das okay? Und ich sagte, ja, lesen Sie ruhig. Und dann las ich das, Jerusalem, Jerusalem, deine Schuld ist dir vergeben, es ist Zeit der Gnade. Und der Mann schaute mich an und lächelte und sagte, na gut, dann haben wir den Ton für das Gespräch gesetzt. Das Outcome war, oder das Resultat unseres Gesprächs war, dass uns alle 25.000 erlassen worden sind. Zwei Wochen später wurden uns weitere 6.000 erlassen, die wir für eine andere Sache. Und dass wir heute nicht einen Pfennig unserem Vermieter schulden. Hammer, oder? Womit fing das an? Womit fing die Geschichte an? Die Geschichte fing damit an, dass ich lernen musste, nicht eine Schuld zu tragen, die ich nicht hatte, sondern zu sagen, Gott, du hast gesagt, das ist zu deiner Herrlichkeit und du wirst dafür sorgen. Wisst ihr, wir stellen so oft die Schuldfrage in unserem Leben. Manchmal, wenn wir krank sind, dann stellen wir die Frage, oh, vielleicht habe ich auch was Falsches gemacht, vielleicht bin ich deshalb krank. Oder wir erleben Dinge in unserem Leben, die nicht so gut gelaufen sind. Ja Mensch, da muss auch der schuld sein oder jene schuld sein oder diese schuld sein. als die Pharisäer zu Jesus gekommen sind, haben die Pharisäer gesagt, Jesus, als sie den blinden jungen Mann gesehen haben, haben gesagt, wer ist schuld? Sind seine Eltern schuld oder ist er schuld? Ist da Sünde? Wer ist schuld? Und Jesus sagt, niemand ist schuld, sondern zur Herrlichkeit Gottes. Und dann hat er für ihn gebetet und er ist gesund geworden. Und ich möchte dir sagen, es geht nicht darum, dass wir uns dauernd die Schuldfrage stellen, dass wir dauernd sagen wie Martha und Maria, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre jenes nicht passiert oder dieses nicht passiert. Jesus ist nicht gekommen, um dir die Schuldfrage zu stellen, sondern Jesus ist gekommen, um dir die Schuld zu nehmen. Und wenn wir frei sind von Schuld, dann kann Gott wunderbare Wunder tun in unserem Leben. Und wir sind dankbar und seit dem Schritt unserer Finanzen möchte ich euch nur sagen, dass Gott wunderbare Wunder getan hat und uns Schritt für Schritt geführt hat und wir einfach erleben, dass Gott so gut ist. Für unser persönliches Leben gilt genau das Gleiche. Als wir die Gemeinde gegründet haben und alles investiert haben, wirklich was wir hatten und einfach investiert haben, da ging es manchmal über unser Vermögen hinaus. Und als Familie und in unserem Ganzen haben wir einfach gemerkt, dass wir bankrott waren. Wir hatten nichts mehr zu geben, da war nichts mehr da, da war kein Cent mehr da, den wir hätten geben können. Aber nachdem wir uns frei gemacht haben von Schuld und nachdem wir uns frei gemacht haben von dem und wir wirklich so bankrott waren, dass wir wirklich bankrott waren, aber dann Gott gesagt haben, Gott, wir machen uns frei von aller Schuld und wir glauben, dass du Wunder tun kannst, hat Gott eingegriffen und hat Gott Wunder nach Wunder getan. Ein Beispiel ist, dass jemand kam und uns 10.000 Euro geschenkt hat als Familie. Einfach so. Aber die Geschichte war, dass Lazarus in unserem Leben, dass unsere Finanzen erst gestorben sind, dass die Gemeinde erst 25.000 Euro Schulden hatte, dass manchmal wir Dinge erleben, wo wir denken, da ist nichts mehr, ich kann nicht mehr und es ist am Ende und ich verstehe gar nichts. Und dann müssen wir nicht die Schuldfrage stellen, sondern uns zu Gott halten und sagen, Gott, wir glauben das. Kurze Zeit später kam jemand auf uns zu und hat uns ein Sponsorship für unsere Kinder gegeben und gesagt, für 4 Jahre zahle ich jedem Kind 100 Euro jeden Monat, damit dem Kind nichts mangelt, dass euren Kindern nichts mangelt. Womit fing es an? Es fing damit an, dass ich sagen musste, Jesus, ich nehme die Schuld nicht auf mich, sondern du trägst die Schuld und du hast gesagt, es ist zu deiner Herrlichkeit. Ich möchte dir Mut machen, dir nicht selbst Schuld zu geben, sondern zu sagen, Jesus, ich halte fest an deiner Offenbarung, an deinem Versprechen, an der Berufung, die du hast für mein Leben. Hier ist der nächste Gedanke in der Geschichte. Jesus kommt und Jesus sagt zu ihnen, rollt den Stein weg. Hast du dir jemals gefragt, warum Jesus den Stein nicht selber weggerollt hat? Vielleicht so wie bei Star Wars. So. Aber wenn ich mich hätte entscheiden sollen zwischen jemand von den Toten auferwecken und einen Stein wegrollen, ich glaube, ich hätte mich für den Stein wegrollen entschieden. Aber Jesus hat gesagt, ihr rollt den Stein weg, damit ich ein Wunder tun kann. Hier ist meine Frage an dich heute Nachmittag. Was musst du in deinem Leben wegrollen, damit Jesus ein Wunder tun kann? Was für Steine in deinem Leben musst du wegrollen, damit Jesus durchbrechen kann? Sieh, Jesus kann jemanden von den Toten auferwecken. Jesus kann Wunder in unserem Leben tun. Jesus konnte dieses Wunder der Versorgung für uns als Gemeinde tun. Jesus konnte das Wunder der Versorgung in meinem persönlichen Leben tun. Aber ich musste Steine wegrollen. Ich musste den Stein der Schuld in meinem Leben wegrollen. Ich musste Steine wegrollen, damit Jesus durchbrechen konnte. Und manchmal müssen wir in unserem Leben Steine wegrollen. Heute Nachmittag, vielleicht ist es so ein Stein, den du hast, Steine, wo wir Menschen verurteilen oder Steine des Unglaubens, Steine des Ärgers, Steine des Zorns, der Unversöhnung, der Schuld, der Vergangenheit, der Sünde, des Unvergebens, des Unvergessens, Steine der schlechten Erfahrung, Steine der Enttäuschung. Ich weiß nicht, was es ist in deinem Leben, aber manchmal müssen wir Dinge wegrollen in unserem Leben, damit Jesus neu durchbrechen kann, weil Jesus möchte Wunder tun. Seid ihr einig mit mir? Jesus möchte Lazarus in deinem Leben erwecken. Jesus möchte die toten Dinge lebendig machen in unserem Leben. Jesus möchte neu durchbrechen. Jesus möchte finanzielle Wunder tun. Jesus möchte uns heilen. Jesus möchte uns begegnen. Aber manchmal lässt er Lazarus in unserem Leben sterben. Manchmal sind die Dinge so, dass wir gar nicht verstehen, warum Gott es zulässt. Aber dann ist es wichtig, dass wir Steine wegrollen. Dass wir sagen, Jesus, ich gebe dir eine neue Chance. Meine Unvergebenheit, ich roll sie weg. Jesus, dass ich dieses Versprechen vergessen habe, ich roll das weg. Jesus, dass ich dir nicht vertraut habe, dass ich Zweifel hatte, dass du ein Wunder tun kannst, ich roll es weg. Wenn ich an Josef denke, Josef, ich weiß nicht, was Josef gedacht hat, als er durch all diese Dinge in seinem Leben ging. Ich stelle mir das manchmal vor, wenn man von seinen eigenen Brüdern verkauft wird. Wow. Und dann, wenn man gerade so glaubt, wow, jetzt geht es langsam wieder aufwärts in meinem Leben. Jetzt langsam kommt wieder Hoffnung. Und er hat diese tolle Stelle im Potiphas Haus bekommen. Und im nächsten Augenblick wird er falsch angeklagt und wird ins Gefängnis geschmissen. Und als er im Gefängnis war, kam wieder so ein bisschen Hoffnung auf. Und dann hat ihn jemand vergessen. Was muss Josef gedacht haben? Und dann lesen wir, dass Josef später seinen Brüdern begegnet. Seine 11 Brüder kommen zu ihm. Und diese 11 Brüder stehen ihm gegenüber. Und was für eine Gelegenheit, jetzt Rache auszuüben, oder? Was für eine Gelegenheit, jetzt meinen Brüdern mal wirklich zu erzählen, wie daneben sie sich benommen haben. Aber was macht Josef? Josef rollt den Stein der Enttäuschung weg aus seinem Leben. Und er sagt zu seinen Brüdern, hey Brüder, ihr müsst keine Angst haben. Das, was ihr gemacht habt, war in Gottes Plan. Und weil ihr das so gemacht habt, bin ich heute da, wo ich bin. Und er hat all diese Steine weggerollt und Gott konnte etwas Großartiges mit dem Volk Israel machen. Wie wäre es, wenn wir diese Steine wegrollen, die manchmal so in unserem Leben sind? Die Enttäuschung und die Niederlagen und die Glaubensrückschritte, die wir haben. Vielleicht Dinge, die sich manchmal so in unserem Leben breit machen wollen, wo sie uns umklammern wollen, umfesseln wollen, die wir wegrollen und sagen, Jesus, ich möchte dir eine neue Chance geben, eine neue Möglichkeit geben, in meinem Leben Wunder zu tun. Im Psalm 84 steht eine interessante Stelle. Und da heißt es, sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Da heißt es, sie gehen durch das Tränental und machen das Tränental zu einem Quellort. Das ist Psalm 84, 7 und 8. Sie machen das Tränental zu einem Quellort. Wisst ihr, manchmal, da möchten wir nicht durch das Tränental. Wir möchten gerne Erfolge haben. Wir möchten gerne nur die guten Dinge erleben. Wir möchten manchmal, wenn wir mit Jesus gehen, dann darf es nicht schwierig werden. Aber Jesus führt uns durch das Tränental. Jesus führt uns manchmal durch Dinge und durch Situationen in unserem Leben, die schwierig sind, die herausfordernd sind. Josef hatte solch eine Herausforderung, oder? Mann, wie schwierig war das für Josef. Aber das, was am Anfang Herausforderung war, genau das wurde zu einem Quellort. Das, was für uns am Anfang hier mit der finanziellen Situation, es war ein Tränental, es war furchtbar, es war schrecklich, das zu erleben. Aber genau das hat Gott gebraucht, zu einem Quellort zu machen. Meine Frage an dich heute Nachmittag. Was ist dein Tränental? Was ist das, womit du gerade kämpfst, wo du Tränen verlierst, Sache, wofür du kämpfst, eine Sache, für die du betest, eine Sache, wo du dich danach sehnst, Durchbruch zu haben. Genau das möchte Gott gebrauchen, um dieses zu einem Quellort in deinem Leben zu machen. Gott möchte, dass du Kraft daraus ziehst. Gott möchte, dass du durchbrichst da drin und einfach merkst, dass Gott dich nicht im Stich lässt, sondern von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führt. Hier mein vierter Gedanke. Glauben. In Vers 41 heißt es, sie nahmen nun den Stein weg, Jesus aber hob die Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich mache mal einen Sprung und lese euch ein paar Verse aus Markus 11. Da heißt es in Markus 11, Vers 24: Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater in den Himmel ist, euch eure Übertretung vergebe. Jetzt springe ich wieder zurück zu dem Lazarus, Vers 42. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der Volksmenge, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Jesus wusste, dass sein himmlischer Vater ihn hört, aber er hatte einen tiefen Glauben. Und Jesus lehrt uns hier etwas in seinem Gebet, etwas ganz Einfaches, aber was so wichtig ist. Das Erste, was wir brauchen, ist zu vertrauen, das war mein erster Punkt, dass Gott eine Berufung hat, dass Gott etwas ausgesprochen hat und wir müssen festhalten an dem, was Gott gesagt hat. Und das heißt Glauben. Glauben an dem, was Gott gesagt hat. Glauben an dem, was Gott ausgesprochen hat, was ich vielleicht noch nicht sehe, was noch nicht sichtbar geworden ist, aber was ich glaube. Jesus hat gesehen, dass Lazarus lebt. Jesus hat gesehen, dass Lazarus lebt, als er krank geworden ist. Da hat Jesus schon etwas anderes gesehen und hat gesagt, diese Krankheit ist nicht zum Tod, aber ich sehe etwas und das ist Glauben. Aber es reicht nicht aus, nur zu glauben. Es reicht nicht aus, um zu sagen, hey, ich glaube. Ich glaube, es wird besser. Es reicht nicht aus, einfach nur zu sagen, ja, ich habe einfach Vertrauen, dass es besser wird. Sondern Jesus fing an, uns zu danken. Und Jesus lehrt uns im Neuen Testament, dass wenn wir glauben und wenn wir beten, dann sollen wir so beten, als ob wir es empfangen haben. Und Jesus betet hier: Ich danke dir, Vater, dass du mich erhört hast. Ich danke dir, dass du mich erhört hast. Hey, wenn wir beten, dann sollten wir danken. Meine Frage an dich heute Nachmittag ist: Wie viele Dankesgebete sprichst du für Dinge, die noch nicht da sind? Komm mal, ganz ehrlich. Wie viele Dankesgebete sprichst du jeden Tag für Dinge, die noch nicht da sind? Nicht nur Bittgebete, ich sage Dankesgebete. Hey, ich danke dir, Gott, dass du mich finanziell versorgst und ich danke dir, dass du ein Wunder tust. Ich danke dir, Gott, dass du mir eine neue Arbeitsstelle gibst. Ich danke dir, Gott, dass du mir hilfst in der Ehe, dass es besser wird. Ich danke dir, Gott, dass du unsere Ehe segnest, unsere Familie segnest. Ich danke dir, Gott, und ich nehme es an im Glauben. Ich danke dir, Gott, dass du es tust. Hey, Glauben heißt, Gottes Wort zu verstehen über das, was er über unser Leben ausgesprochen hat und dann zu danken und da drin zu leben. Weil wenn ich anfange zu danken und es auszusprechen, dann lebe ich da drin. Und ich sage einfach, danke Gott, ich danke dir dafür. Ich nehme es an. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr betet, dann betet so. Aber auch das reicht noch nicht. Es reicht noch nicht zu glauben, es reicht auch nicht nur aus zu danken, sondern dann fangen wir an zu handeln. Weil wenn wir etwas geglaubt haben, wenn wir etwas sehen und wir fangen an, etwas für etwas zu danken, dann fangen wir an, Schritte zu gehen. Und dann handeln wir. Und Jesus handelt. Jesus sagt: Lazarus, komm heraus. Wow. Was bedeutet das für unser Leben? Das bedeutet, dass wir eine tiefe Überzeugung bekommen von der Berufung und von Gottes guten Gedanken in unserem Leben. Dass wir wissen, wie Josef es wusste, wow, Gott, du hast mir diesen Traum gegeben, Gott, du hast mir diese Berufung gegeben. Und dass wir dann jeden Tag anfangen, Gott zu danken. Gott, ich danke dir für Versorgung, ich danke dir für Heilung, ich danke dir für das Gute. Aber dann bleiben wir nicht stehen und warten, sondern wir fangen an zu handeln, wir fangen an zu gehen, wir fangen an zu bewegen in dem, was Gott gesagt hat. Und wir gehen Schritte des Glaubens und wir sagen, ich danke dir, Gott, dass du mit mir bist. Ich danke dir für Heilung, ich danke dir für Versorgung, ich danke dir für einen neuen Job. Wir gehen, wir laufen, wir bewegen uns, aber wir warten nicht. So viele Christen, die warten. Sie warten, dass Gott Wunder tut. Hey, wenn wir als Gemeinde nur gewartet hätten, dass Gott ein Wunder tut und uns hingestellt hätten und gesagt haben, Gott, bring uns die Menschen, dann wären wir bis heute noch eine kleine Gruppe. Aber wir haben geglaubt, dass Gott gesagt hat, Gott möchte eine Gemeinde. Wir haben gesagt, Gott, wir danken dir für Leute. Und was haben wir dann gemacht? Wir haben Leute eingeladen. Weil wir haben gehandelt. Wir haben etwas getan. Wir haben uns bewegt. Nehemia sagt das so. Er sagt, Nehemia, als er die Mauern von Jerusalem wieder aufbaut, da sagt er, der Gott des Himmels wird uns Gelingen geben. Wir, seine Knechte, machen uns auf und bauen. Und wir als Christen müssen das verstehen, dass diese zwei Dinge zusammengehören. Auf der einen Seite, der Gott des Himmels wird uns Gelingen geben, es geht nicht ohne Gott. Alles, was wir in unserem Leben machen, es funktioniert nicht ohne Gott. Wir sind abhängig von der Gnade Gottes. Aber das Zweite ist, wir machen uns auf und wir bauen, wir tun das, was wir tun müssen. Manche Christen sind so, dass sie sagen, oh, der Gott des Himmels, der wird uns das Gelingen geben, wir warten auf Gott. Manche Christen und so sagen, hey, wir warten nicht auf Gott, sondern wir machen alles selber. Wir arbeiten, wir arbeiten, wir arbeiten. Aber beides funktioniert nicht. Du kannst arbeiten, was du willst. Wenn Gott dir nicht Gelingen gibt, wird es nicht funktionieren. Aber wenn du nur darauf wartest, dass Gott dir Gelingen gibt, ohne zu arbeiten, wird es auch nicht funktionieren. Sondern Gott möchte beides. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen, dass wir verstehen, was die Berufung ist, dass wir anfangen, ihm zu danken, ihn zu loben, ihn zu preisen für das, was er tun möchte. Und dann handeln wir. Dann gehen wir. Wie ist es, auf dem Wasser zu laufen? Wisst ihr das? Auf dem Wasser gehen, wie fühlt sich das an? Hey, die einzige Möglichkeit, das herauszufinden, ist, auf dem Wasser zu gehen. Und jetzt übertragen wir das in unserem Glaubensmäßig. Wir wollen gern Wunder erleben, oder? Wir wollen gern mit Gott Dinge erleben. Aber wie Petrus an der Kante des Boots stand und Jesus gesagt hat, komm, geh einen Schritt, müssen wir immer wieder in unserem Leben, wir müssen einen Schritt gehen. Wir müssen Schritte des Glaubens gehen. Und Jesus sagt das ganz klar hier, sagt, Lazarus, komm heraus, er handelt. Vielleicht eine Geschichte ist die Geschichte von Elia. Elia lebt in einer Zeit, wo er selbst eine Dürre oder als Prophet eine Dürre prophezeit hat und es war kein Regen da. Und dann geschahen viele Zeichen und Wunder und fantastische Dinge sind geschehen. Aber dann war Elia selbst von dieser Dürre betroffen und er musste Ortschaft wechseln und er ging vom Bach Kriet zur Sarpat und er musste seine Ortschaft wechseln, weil die Dürre ihn getroffen hat. Und dann traf er die Witwe, die dabei war, die letzte Mahlzeit vorzubereiten und dann zu sterben. Und dann geschah dieses Wunder von Mehl und Öl. Aber Elia wusste, dass Gott wieder Regen schenkt, obwohl er in der Zeit in der Dürre war. Und in 1. Könige 18 lesen wir, und Elia sagte zu Ahab, geh hinauf, iss und trink, denn da ist ein Geräusch vom Rauschen des Regens. Stellt euch vor, es war Dürre. Da war nichts. Die Bäche waren ausgetrocknet, dass Leute die Ortschaft verlassen haben. Die Witwe hat die letzte Mahlzeit gemacht. Nichts war da. Es war so trocken, es war so Dürre, es war gar nichts da. Und Elia sagt zum König, hallo, ich höre das Rauschen des Regens. Wow. Er hat etwas gesehen. Und dann war Elia da und wir lesen, er saß da und wir lesen, dass er da saß und mit seinem Kopf zwischen die Beine steht da, dass er da war. Und er schickt seinen Knecht los und sagt, hey Knecht, schau mal aus, geh mal hin und guck, ob es da schon Regen gibt. Und der Knecht läuft, schaut aus, er stellt Ausschau. Nichts. Er kommt zurück zu Elia und sagt, nichts, kein Regen da. Und nach einer Zeit schickt er ihn nochmal los, das zweite Mal. Und er geht und hält Ausschau, schaut in die Wolken, nichts. Und er geht zurück zu Elia und sagt, nichts da. Dreimal zurück. Viermal. Fünfmal. Sechsmal. Und irgendwann kommt er zurück und sagt, Elia, ich habe was gesehen. Eine Wolke, so groß wie die Faust. Ganz ehrlich, hast du schon mal eine Wolke gesehen, so groß wie eine Faust eines Menschen am Himmel? Das ist so, ich weiß nicht, wie man sagen soll, so irgendwo vielleicht, eventuell ist das ein Wölkchen oder ich weiß nicht, was es ist, aber er sagt, hey, so groß. Und Elia sagt, wow. Spann den Wagen, los geht's, Gott ist dabei, ein Wunder zu tun. Und dann lesen wir kurz darauf, dass Gott ein Wunder tut. Eine Wolke, so groß wie die Faust. Seht ihr den Glauben, der da ist? Seht ihr das Bild, was der Prophet hat? Vielleicht ist es in deinem Leben so, dass im Moment nur so ein Wölkchen da ist. So ein kleiner Hoffnungsschimmer. Aber das, was Gott möchte, ist, dass wir das aussprechen. Wow, Gott, du möchtest Wunder tun. Ich höre das Rauschen des Regens. Hörst du, dass Gott ein Rauschen gibt? Hörst du, dass Gott etwas tun möchte? Hörst du, dass Gott durchbrechen möchte in deinem Leben? Gott möchte, dass du festhältst an der Berufung. Gott möchte, dass du festhältst an dem Traum, den Gott in deinem Leben gegeben hat. Gott möchte nicht, dass wir loslassen. Gott möchte nicht, dass wir aufgeben. Gott möchte nicht, dass wir Lazarus im Grab zurücklassen. Sondern Gott möchte, dass wir festhalten und sagen, Gott, ich glaube, dass du ein Wunder tun möchtest in meinem Leben. Gott sucht Menschen, die ihm vertrauen. Gott sucht Menschen, die sagen, Gott, ich lasse nicht los, es sei denn, du segnest mich. Entschuldigt, dass ich begeistert bin, aber Jesus begeistert mich. Amen. Gott sucht Menschen, die einfach sagen, Gott, ich vertraue dir mit allem, was ich bin und mit allem, was ich habe. Was siehst du? Was siehst du in deinem Leben? Lass mich heute Nachmittag fragen, was siehst du in deinem Leben? Siehst du, dass Gott ein Wunder tun möchte, trotz der Dinge, die nicht so gut laufen? Oder stellst du die Schuldfrage heute Nachmittag und sagst, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre das nicht passiert? Oder können wir festhalten, können wir uns einig sein und festhalten und sagen, Jesus, wir glauben und wir vertrauen dir, dass du dein Wort hältst. Und du hast gesagt, es ist nicht zum Tode, sondern es ist zur Herrlichkeit, damit du durchbrichst. Hier mein letzter Gedanke. Lazarus kommt raus. Lazarus kommt aus dem Grab heraus. Wie kommt Lazarus aus dem Grab heraus? Seine Füße sind gebunden. Seine Hände sind gebunden. Und er trägt immer noch was um seine Augen herum. Wenn jemand aus dem Grab herauskommt mit gebundenen Füßen und gebundenen Händen, dann kommt er wahrscheinlich so heraus. Ich weiß nicht, wie man anders sonst aus dem Grab herauskommt. Es ist wie so ein Hase, der hüpft. Ja? Füße gebunden, Hände gebunden und die Augen verbunden. Und Lazarus hat wahrscheinlich gesagt, wow, ich lebe. Und manchmal sind wir Christen so. Wir sagen, wir leben, wir haben ewiges Leben. Und wir hüpfen durch unsere Gemeinde. Und wir haben ewiges Leben. Unser Name steht im Buch des Lebens. Aber Jesus lässt sie nicht dort. Aber manchmal bleiben wir dort als Christen so. Wir reden nur über das ewige Leben. Wir sind nicht mehr tot, wir leben jetzt. Und wir gehen den nächsten Schritt nicht. Und manchmal sehen wir aus wie ein paar Krüppel, die durch das Gemeindeleben hüpfen. Aber Jesus sagt, hey, nicht nur Leben gebe ich. Nicht nur ewiges Leben schenke ich. Sondern Jesus sagt, macht ihn frei. Macht ihn frei. Die Bestimmung für dein Leben, die Bestimmung für mein Leben ist nicht nur, dass wir ewiges Leben haben, sondern die Bestimmung ist, dass wir in Freiheit leben dürfen. Wir dürfen in Freiheit leben. Ist das nicht fantastisch? Wir müssen nicht länger gebunden sein. Nichts muss uns mehr binden. Weder meine Vergangenheit darf mich binden. Weder Sünde kann mich binden. Nichts in meinem Leben kann mich binden, sondern ich darf frei sein im Namen Jesus. Ich finde das fantastisch. Fantastisch. Gott möchte Freiheit. Gott möchte, dass du frei bist. Gott möchte, dass du wirklich frei bist. Den der Sohn frei macht, wen der Sohn Jesus Christus frei macht, der ist wirklich frei, richtig frei. Gott möchte nicht, dass wir nur sagen, wow, ich habe ewiges Leben. Sondern Gott möchte, dass wir jeden Tag aufstehen und sagen, wow, ich bin frei, danke Jesus. Ich darf leben, ich darf frei sein, ich darf meine Freiheit genießen. Ich darf das genießen, dass meine Gebundenheiten gelöst sind. Ich darf mich bewegen und ich darf einfach sagen, meine Vergangenheit liegt hinter mir. Mein sündiges Leben liegt hinter mir und ich darf frei sein im Namen Jesus. Gott möchte dich frei machen. Vielleicht gibt es Dinge, die in deinem Leben versuchen, dich zu fangen und dich in Besitz zu nehmen. Aber ich möchte dir sagen, die Berufung für dein Leben ist Freiheit. Absolute Freiheit. Was sagt uns die Geschichte von Lazarus? Erstens, es ist eine enorme Berufung über jeden von uns. Gott hat etwas Fantastisches ausgesprochen, wie über das Leben von Lazarus. So hat Gott Dinge über dein Leben ausgesprochen. Im Psalm 139, ich weiß nicht, ob ihr die Stelle kennt, im Psalm 139 heißt es, dass Gott jeden Tag unseres Lebens in sein Buch geschrieben hat. Wow. Dass Gott uns erkannt hat vor Grundlegung der Welt, kennt er unseren Namen und weiß, wer wir sind. Und Gott hat sich Gedanken gemacht, er hat Berufungen ausgesprochen, er hat Träume ausgesprochen, wie über Josef, über Lazarus, so hat er Dinge über dein Leben ausgesprochen. Gottes Gedanken sind so großartig, so fantastisch. Wow. Heute Nachmittag geht es darum, dass wir diesen Traum, den Gott für uns hat, dass wir uns da andocken und dass wir sagen, Jesus, ich möchte deinen Traum leben. Aber das Zweite, was wir uns heute Nachmittag angeschaut haben, ist, dass wir wegkommen müssen von der Schuldfrage. Wir können Jesus nicht dauernd die Schuldfrage stellen. Josef konnte nicht Jesus die Schuld oder Gott die Schuldfrage stellen, sondern es geht darum, dass wir uns frei machen von der Schuldfrage und sagen, Jesus, ich glaube, dass du Berufung hast für mein Leben. Ich glaube, du wirst mich durchbringen. Ich glaube, ich werde auf die andere Seite kommen. Du machst mein Tränental zu einem Quellort. Du bringst mich auf die andere Seite. Ich schlage kein Camp hier, ich schlage mein Zelt nicht hier auf im Tränental, sondern ich gehe durch das Tränental. Ich lerne dadurch. Du machst mich zu der Person, die ich werden soll, damit ich das tun kann, was du möchtest. Das Dritte, was wir uns angeschaut haben, dass es Dinge in unserem Leben gibt, die wir wegrollen müssen. Es gibt Dinge, die müssen wir wegrollen. Sünde, Herausforderung, nicht vergeben wollen, Dinge, die uns festhalten wollen. Wir müssen sie wegrollen, damit Jesus ein Wunder tun kann in unserem Leben. Das Vierte, was wir uns angeschaut haben, dass Gott uns Glauben schenken möchte. Ganz neuen Glauben, Vertrauen, dass wir anfangen zu proklamieren, das, was Gott für unser Leben hat. Und die Frage, die ich uns gestellt habe, ist, was siehst du für dein Leben? Was offenbart Gott dir für dein Leben? Und das Letzte ist, dass Gott uns frei machen möchte, wirklich frei machen möchte.